Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich gebe vielleicht so eine Groborientierung, wo wir uns im Moment befinden, von der Struktur her dieses Lojong-Trainings. Wir sind immer noch bei der ersten Karte. Die erste Karte lautet: Beginne mit den grundsätzlichen Übungen oder mit den vorbereitenden Übungen. Gemeint sind damit vier Gedanken, die uns von diesem weltlichen Getriebe, in dem wir uns normalerweise befinden, hin zur spirituellen Praxis bringen. Diese vier Gedanken ist einmal der Gedanke der kostbaren menschlichen Geburt. Das war das Thema vom letzten Mal, wo ich den Überbegriff Dankbarkeit hinzugefügt habe. Das heißt, dass wir uns bewusst sind, welche tolle Gelegenheit wir haben zu praktizieren. Also sei das, dass unser Geist, unser Körper in Ordnung ist, als auch unsere Umgebung. Das heißt, dass wir Bedingungen haben, die es uns ermöglichen, an unserer eigenen Entwicklung zu arbeiten. Der zweite Gedanke, was heute das Thema sein wird, ist der Gedanke an Tod und Vergänglichkeit. Der dritte Gedanke ist der Gedanke, der sich mit dem Thema des Leidens beschäftigt. Auch hier ein Thema, was uns aus dem Getriebe des Alltages herausbringt und einfach grundsätzliche Fragen stellen lässt. Der vierte Gedanke beschäftigt sich mit den Zusammenhängen, wie das funktioniert mit der Entstehung von Leid, wie das funktioniert mit der Entstehung von positiven Zuständen. Die deutsche Übersetzung für diesen Zusammenhang ist das Gesetz von Ursache-Wirkung, auf Pali Kamma, Handlung, oder auf Sanskrit Karma. Dann kommt eine Zwischenkarte, die bei dem Set, was ich euch gegeben habe, gar nicht dabei ist, die aber trotzdem wesentlich ist. Diese Karte beschäftigt sich mit der Sitzpraxis, so wie wir das hier machen, als Basis, um sich dann mit dem Hauptteil des Lojong zu beschäftigen, und das beginnt dann ab der zweiten Karte. Das Thema von der zweiten Karte bis zur 59. Karte ist das Thema der praktischen Umsetzung oder das Thema des Mitgefühls. Und ganz am ersten Termin hatte ich ja die Unterscheidung eingeführt zwischen kleinem Mitgefühl und großem Mitgefühl. Kleines Mitgefühl definiert als Mitgefühl, was ich aus meiner persönlichen Perspektive kreiere, wo ich immer noch aus meinem Verständnis, hier bin ich und das sind die anderen und ich bin freundlich zu den anderen, weil das einfach prinzipiell allen besser tut. Also diese Art von Mitgefühl. Das große Mitgefühl ist das Mitgefühl, was im Hauptfokus die Verbindung miteinander hat. Das heißt, dass ich mitfühlend nicht aus egoistischer Freundlichkeit bin, sondern das Mitgefühl, die Manifestation meiner Verbundenheit mit allen Lebewesen ist. Ich hatte ja auch am ersten Termin einer meiner Lieblingszitate eingeführt von Nagarjuna. Die Essenz der Leerheit ist das Mitgefühl. Das ist das Hauptthema des ganzen Kurses. Damit wir uns da langsam hinarbeiten, haben wir erstmal diese vorbereitenden Gedanken. Für die, die den Herbstkurs gemacht haben, wissen auch, wie dieser Überbegriff für kleines und großes Mitgefühl heißt. Das ist Bodhicitta, der Geist des Erwachens. Der umfasst einerseits diesen Aspekt der Verbundenheit. Im buddhistischen Kontext wird er traditionellerweise mit Leerheit genannt, und zwar leer von getrennt sein. Der andere Aspekt ist das aktive Handeln in unserer Welt. Das ist so der große Zusammenhang dieses Trainings. Ästhetisch gesehen die Schönheit dieses Trainings, dass es langsam aufbaut, um dann ab der zweiten Karte mit dem Kern zu beginnen. Und zwar der Kern ist das ganze Thema der Verbundenheit. Da gibt es einige Karten zu dem Thema der Verbundenheit. Und dann die restlichen Karten beschäftigen sich mit dem Thema, wie setze ich das Thema der Verbundenheit in meinem Alltag um. Unser heutiges Thema ist Tod und Vergänglichkeit. Unter dem Aspekt der Motivation, sich Zeit und Energie für die eigene Entwicklung zu nehmen. Es gibt im Zen-Buddhismus ein Ritual, was im Kloster immer in der Früh und am Abend als auch während des Tages immer wieder praktiziert wird. Da gibt es so ein riesiges Holzbrett, das ist ungefähr so dick, in der Regel aus Eiche. Das hängt an der Wand und es hat so eine Schnur und da gibt es einen Holzhammer. Also auf dieses Holzbrett mit dem Holzhammer wird in einem bestimmten Rhythmus geklopft. Und dazu gibt es ein Gedicht, was, wenn man dieses Klopfen hört, was einem sofort immer wieder einfällt. Dieses Gedicht geht folgendermaßen: Geburt und Tod sind eine große Sache. Vergeude keinen Tag. Die Zeit fliegt schnell wie ein Pfeil. Sie wartet auf niemanden. Sei achtsam und rödle nicht. Das ist das Thema, dass wir in diesem Leben nur einen begrenzten Zeitrahmen haben und wir nie wissen, wann dieses Leben zu Ende ist. Wir wissen zwar, dass wir irgendwann sterben werden, aber wir wissen nicht den Ort, wir wissen nicht die Umstände und wissen auch nicht den Zeitpunkt unseres Todes. Trotzdem leben wir im Alltag oft so, als ob wir endlos viel Zeit hätten. Dieses Thema, dass wir jederzeit sterben können, blenden wir im Alltag oft aus und leben so in den Tag hinein, als ob wir alle Zeit der Welt hätten. Dieser Gedanke, der sich mit Tod und Vergänglichkeit beschäftigt, versucht diesen Punkt ein bisschen genauer zu betrachten und sich bewusst zu machen, dass wir nur einen begrenzten Zeitrahmen haben und dass wir diese Zeit, die wir haben, so sinnvoll wie möglich nutzen sollten. Aus der Perspektive des Achtsamkeitsansatzes ist natürlich sinnvoll nutzen, meint nichts anderes, als dass wir diese Zeit für unsere eigene Entwicklung benutzen sollten. Wirklich so ein Reset machen, unseren Alltag anschauen und schauen, tun wir wirklich die Dinge, die uns wesentlich sind? Tun wir die Dinge im Alltag, die für uns das Wesentliche ausmachen? Haben wir genug Zeit, um an unserer eigenen Entwicklung zu arbeiten? Und das heißt nicht, dass wir uns aus dem Alltag herausziehen müssen. Das ist ja auch das Spezielle an dem Lojong-Training, dass es von niemandem verlangt, dass man Mönch oder Nonne wird. Nein, man kann den Alltag als Praxis benutzen. Man kann jede Alltagssituation benutzen, um Gelassenheit zu manifestieren, um Verbundenheit zu manifestieren, um Mitgefühl zu manifestieren. Das heißt, wir müssen im Prinzip unsere Alltagshandlungen gar nicht ändern, sondern nur unsere dahinterliegende Einstellung, in wessen Geist wir handeln. Wir können jede Alltagssituation benutzen, um Gelassenheit, um Mitgefühl, um Verbundenheit zu praktizieren. Wer Kinder hat, weiß, unsere eigenen Kinder sind die besten Gelassenheitstrainer oder spirituelle Meister, wie immer ihr es benennen wollt. Die geben uns jede Menge Gelegenheiten, um immer wieder zu üben, einerseits in dieser Offenheit, in dieser Freundlichkeit, in der Verbundenheit zu verweilen. Andererseits haben die aber auch viele Tricks drauf, die uns von einer Sekunde zur anderen in diesen engen, egozentrischen Zustand bringen, wie das will ich nicht, das kann ich nicht, das darfst du nicht, wo wir sofort hineinkatapultiert werden in dieses, was im Buddhismus Ich-Funktion genannt wird, also diese eigene Enge. Und das geht oft ganz, ganz schnell. Und das Training besteht halt darin, trotz dieser Versuche unserer kleinen spirituellen Lehrer, trotzdem gelassen zu bleiben. Der Alltag bietet uns viele, viele Möglichkeiten, immer wieder zu üben, in unserem Schwerpunkt zu bleiben. Natürlich hilft uns die regelmäßige Praxis, um uns immer wieder mit unserer inneren Qualität des eigenen Tempos, des eigenen Schwerpunkts, der Gelassenheit, der Offenheit immer wieder zu verbinden, damit wir dann im Alltag eine Referenzerfahrung haben und wissen, wann wir in dieser Enge uns befinden und das in dem Augenblick auch wahrnehmen, wann wir wieder einengen, um dann wieder lockerer zu werden, entspannter zu sein. Das ist eigentlich das Haupttraining. Was ich interessant finde an dem Thema, ist natürlich immer auch die Frage der Begrifflichkeit. Das Thema Vergänglichkeit bezieht sich ja auf einen Pali-Begriff. Der Pali-Begriff ist Anicca. Jetzt stellt sich die Frage, wie übersetzt man den dann jetzt im Deutschen adäquat, damit auch die Bedeutung in den buddhistischen Texten wirklich auch adäquat rüberkommt. Und ich glaube, wir hatten schon über das Thema diskutiert. Es gibt zwei Hauptübersetzungen für diesen Begriff. In älteren Übersetzungstexten finden wir oft den Begriff der Vergänglichkeit. In neueren Übersetzungen finden wir in der Regel den Begriff der Veränderung. Jetzt ist interessant, welcher dieser Begriffe besser passt. Wir hatten ja auch schon über diesen Bedeutungshorizont von Vergänglichkeit gesprochen, dass da so etwas Morbides im Deutschen mitklingt, also etwas Trauriges, etwas Negativ-Gefühlsmäßiges. Die Frage ist, ob das in den buddhistischen Texten damit gemeint ist. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal ein bisschen nachzuforschen und 3 Zitate herauszuschreiben, wo deutlicher wird, in welchem Kontext dieser Begriff Anicca benutzt wird. Der erste Text ist aus dem Visuddhimagga. Das ist ein Text aus dem 5., 6. Jahrhundert von Buddha Gosa. Das ist ein dickes Buch in der deutschen Übersetzung. Ich glaube, bestimmt 800 Seiten. Ist in Pali in Sri Lanka verfasst worden und ist die erste umfassende Zusammensetzung des Buddhismus. Dort finden wir die Definition von Anicca oder die Beschreibung davon. Als Anicca gilt der Dinge entstehen, vergehen und anders werden. Oder das Schwinden der gewordenen, entstandenen Dinge. Der Sinn ist der, dass diese Dinge nie in derselben Weise verharren, sondern zergehen, indem sie sich von Augenblick zu Augenblick auflösen. Hier finden wir überhaupt nichts Morbides, sondern es ist eine reine Beschreibung von Prozess, dass Dinge auftauchen und wieder vergehen. Mehr nicht. Wir finden im Satipatthana Sutta, der Text innerhalb des Pali-Kanons oder des Theravada, der sich mit der Achtsamkeitspraxis beschäftigt, finden wir folgende Formulierung. In den vier Grundlagen der Achtsamkeit haben wir ja einmal die Achtsamkeit auf den Körper, wo die Atembetrachtung dazugehört. Und da gibt es nach jeder Beschreibung der Meditationsmethode, gibt es immer die Reflexion über unsere Erfahrungen während der Meditation. Da gibt es diese Standardformulierung und wir beobachten, wie der Körper entsteht und vergeht. Und wir beobachten, wie der Atem entsteht und vergeht. In der zweiten Betrachtung sind die Gefühle das Betrachtungsobjekt. Die Reflexion über die Praxis besteht auch wieder darin, in dieser Formulierung. Und wir betrachten die Entstehung der Gefühle und wir betrachten, wie die Gefühle wieder vergehen. In der dritten Betrachtung sind es die Geisteszustände. Wenn wir gierig unterwegs sind, wenn wir ärgerlich sind. Auch hier ist die Reflexion wieder und wir betrachten die Geisteszustände, wie sie entstehen und wie sie vergehen. Der vierte Bereich sind die anderen Phänomene, also auf Pali Dhamma. Da sind die vier edlen Wahrheiten drin und alle möglichen verschiedenen Themen sind unter diesem Punkt zusammengefasst. Und auch hier betrachten wir all diese Aspekte, wie sie auftauchen und wie sie sich wieder auflösen. Auch nichts Morbides in dem Sinne, sondern einfach nur den Prozess beobachten. Und dann finden wir auch aus dem Pali-Kanon eine eher poetische Beschreibung von Anicca. Gleich wie der Tautropfen an der Grashalmspitze beim Aufgehen der Sonne gar schnell zergeht, nicht lange bleibt, so auch ist das dem Tautropfen gleichende Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Hier haben wir den Vergleich mit Natur, wie Naturphänomene auftauchen, also der Tau in der Früh, und wenn die Sonne scheint, wie sich langsam der Tau wieder auflöst. Dinge entstehen und Dinge vergehen. Doch hier gibt es keine gefühlsmäßige Zuordnung, sondern es ist eine Beschreibung von Prozess. Insofern finde ich die Übersetzung Veränderung für den Begriff Anicca besser oder zeitadäquater als der Begriff Vergänglichkeit. In dieser mündlichen Tradition werden viele Listen gemacht, damit man sich die Texte besser merken kann. Da gibt es natürlich auch eine Aufzählung von Veränderungen, also wo Veränderung überall stattfindet. Wenn wir uns das Universum anschauen, dann finden wir überall Prozesse, die sich verändern. In die Jahreszeiten. Wir finden den Tagesrhythmus, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Wenn wir Pflanzen anschauen, wie sie auftauchen und dann wieder vergehen. Der zweite Aspekt, wo wir Veränderungen beobachten können, ist entweder bei uns. Wir schauen morgens in den Spiegel und finden ein graues Haar mehr. Oder bei mir ein Haar weniger. Oder wir schauen uns unseren alten Führerschein an und denken sich, wer ist denn das da drin? Sieht ja ganz anders aus als ich. Auch hier können wir an unserem eigenen Körper alle möglichen Veränderungsprozesse wahrnehmen. So ab 50 kommen dann so Veränderungsprozesse dazu, so die ganzen kleinen Wehwehchens. Da funktioniert was nicht mehr so richtig und da tut was weh und so. Auch das sind Veränderungen. Und selbst bei den Wehwehchens können wir also auch Veränderungen wahrnehmen. Manchmal sind Schmerzen da, dann sind sie nicht mehr da. Nächsten Tag sind sie wieder da, dann verändern sie sich wieder, werden stärker oder werden weniger stark. Auch das sind nichts anderes als Veränderungsprozesse. Und natürlich können wir diese Veränderungsprozesse auch bei unseren Kindern wahrnehmen, bei unseren Partnern, Partnerinnen. Aber auch da gibt es ganz, ganz viele Veränderungen. Dann ist ein Thema, was in tibetischen Texten besonders oft vorkommt, aber auch im Pali-Kanon finden wir dazu Stellen. In Indien war es so, dass die Götter dort auch nur eine Zeit lang Gott sind. Zwar haben sie ein bestimmtes Zeitkontingent, auch sie verändern sich. Das heißt, wenn dieses Zeitkontingent aufgebraucht ist, werden sie in einem anderen Bereich wieder geboren. Diese buddhistischen Philosophen, die also diese Systeme zusammengestellt haben, haben sich dann natürlich gedacht, wie fühlt man sich, wenn man in einem total tollen Zustand ist? Ja, man hat alles, man ist total gesund, man braucht nichts zu tun, man wird ein bisschen träge, das ist der Nachteil davon. Und man reflektiert, dass dieser Zustand sich aber verändert. Irgendwann werde ich irgendwo anders wiedergeboren. Das heißt, ich verliere diesen positiven Zustand. In den Texten wird dann beschrieben, wie selbst diese Götter langsam so einen inneren Zustand von leichter Panik entwickeln. Je stärker sie zum Ende ihres Gottseins kommen, desto stärker wird dieser innere Zustand von Panik. Der nächste Bereich, wo sich diese buddhistischen Denker Gedanken drüber gemacht haben, ist, dass wenn man eine sehr privilegierte Stellung in der Gesellschaft erreicht hat, sprich man ist König oder Adliger oder ganz reich, dass selbst diese Stellung nicht für ewig gebaut ist. Das heißt, man kann jederzeit diese privilegierte Situation auch wieder verlieren. Könige können gestürzt werden, Adlige können enthauptet werden, Reiche können ihren Reichtum verlieren. Und auch hier stellt sich die Frage, wie nutze ich diese Privilegien, die ich habe, optimal für mich und meine Umwelt? Der letzte Bereich ist das Thema des Todeszeitpunktes, dass niemand weiß, wann er stirbt und unter welchen Bedingungen. Und insofern sich natürlich auch die Frage stellt, wie nutze ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe? Das ist so dieser Gedanke, der sich mit Vergänglichkeit und Tod beschäftigt und der in meiner Überschrift das große Thema Motivation für die eigene spirituelle Praxis beinhaltet. Das ist manchmal ein täglicher kleiner Kampf, sich in der Früh oder abends, wenn ihr so eure formale Praxis ausübt, also Atembetrachtung macht oder eine andere Praxis, sich jeden Tag wieder dafür zu motivieren, das einfach wieder zu machen. Es gibt Tage, da fällt es leicht, es gibt andere Tage, da fällt es einem nicht so leicht oder hat man ganz viele andere Sachen zu tun und überlegt, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht oder man steht ein bisschen später auf als gewohnt und dann ist noch weniger Zeit und so. Das heißt, auch hier im kleinen Rahmen stellt sich immer wieder die Frage, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Diese Herausforderung bleibt einem jeden Tag immer wieder, sich zu besinnen, was ist mir wirklich wichtig? Ist es mir jetzt wichtig, die und die und die und die und die Sachen zu machen oder ist es wichtig, erstmal wieder zu mir selbst zurückzukommen, in meinen eigenen Schwerpunkt zu kommen, um dann aus dieser Perspektive her meinen Alltag zu gestalten? Auch hier haben wir jeden Tag die Entscheidung, mache ich das, was mir wichtig ist oder mache ich die anderen Dinge, die auch noch auf meiner Liste stehen? Ich habe die buddhistische Sichtweise des Wesentlichen zusammengefasst, regelmäßig formal üben. Störgefühle im Alltag wahrnehmen, wenn sie auftauchen und sich nicht von ihnen einfangen zu lassen. Der dritte Aspekt ist, Kontakt zu unserer grundlegenden Gesundheit immer wieder herstellen. Sich immer wieder bewusst machen, dass wir nicht unsere Störgefühle sind, sondern dass wir der große Raum sind, in dem die Störgefühle auftauchen. Wir aber jederzeit die Möglichkeit haben zu entscheiden, lasse ich mich von diesem Störgefühl ärgern oder ruhe ich einfach in meiner eigenen Offenheit und Weite und Präsenz. Dafür haben wir viele Gelegenheiten im Alltag, uns immer wieder darin zu üben, zurückzukommen zu unserem eigenen Schwerpunkt. Der letzte Punkt ist das Thema der Verbundenheit. Im Alltag immer wieder sich diesen Aspekt bewusst zu machen und in dieser Haltung der Verbundenheit zu ruhen und aus dieser Haltung heraus unseren Alltag zu gestalten. Vielleicht lese ich als Abschluss nochmal das Gedicht, was auf diesem Holzbrett kalligrafiert ist. Geburt und Tod sind eine große Sache. Vergeude keinen Tag. Die Zeit fliegt schnell wie ein Pfeil. Sie wartet auf niemanden. Sei achtsam und rödle nicht. Danke.